Hi, ich bin Florian, euer Podcast-Host. Herzlich willkommen zum In Good Company Podcast. Hier geht's zum zweiten Teil von meinem Gespräch mit Carsten. Falls ihr den ersten noch nicht gehört habt, checkt kurz die Playlist. Ansonsten viel Spaß.
Also ist auch Business ist ein Marathon und kein Sprint. Ne? Und ja, wir versuchen schnell zu laufen, aber du kannst halt nicht jahrelang durchsprinten.
Wann hast du das erste Mal für dich erkannt? Weil du hast ja auch Work Hard, Party Hard gelebt. Dann kam irgendwann deine Frau und die Kinder. Dann hast du es, dann haben sich die Prioritäten geändert. Aber wann hast du es für dich erkannt, dass das auch kein nachhaltiges Modell allein auch für dich wäre?
Ja, so um die 30. Also,
ja. Also kannst, so mit Familie, mit, ja, genau, mit allem, aber auch eigene Kräfte, also die eventuell auch teilweise ja, so ein bisschen aufgebraucht waren von dem ständigen Sprint.
Also weiß ich gar nicht, also jetzt so ein Burnout oder so hatte ich jetzt nie so direkt. Klar gibt es mal eine Phase, wo man mit mehr Freude dabei ist und damit weniger, aber also das war schon okay, aber so, ja, also für mich war es ganz klar so um die 30 drumherum, so dieses es kann nicht alles sein. Also ne, jetzt Grundlagen gelegt fürs Leben und ist auch gut und richtig so. Und ich würde es halt jedem empfehlen, mit 25 ungebunden, vielleicht schau auch nochmal, ob du das Ungebundene noch 2-3 Jahre länger rausdehnen kannst, so vielleicht auf Mitte 30. Aber dann kommt ja auch, und das sehe ich ja, gibt es auch schon eine Sinnfrage häufiger dann. Ne? Also wofür tut man es, wenn man so ganz alleine durchs Leben geht? Also das kann ja irgendwie auch nicht der Sinn sein. Und zumindest für mich war das dann irgendwann klar, also Familie ist wichtig und so im Kommilitonenkreis, manche waren eher, manche waren später, aber auch da war irgendwie so ein, ist ja ein konservativer Wert, eine Familie zu gründen, aber der war dann schon auch gegeben in dem Umfeld, in dem ich mich so meistens umgetan habe.
Mhm. Du hast jetzt viel auch erwähnt, Meditation, so ein bisschen auf dich achten. Was sind so deine Werkzeuge, ja, um selbst produktiv zu bleiben, um auch immer wieder den Fokus richtig auszurichten?
Also Fokus ausrichten, ganz klar. Meditieren habe ich damals in den USA noch angefangen. Also
2012. Wie kam es zu dir?
Ich glaube, da war...
Da gab es noch keinen Headspace.
Nee, das ist noch... Genau, also... Auch in der App-Economy war das noch nicht so verbreitet. Irgendwie so ein Training oder mal einen Impuls auf jeden Fall gehört von jemandem und der hatte dann, das war auch eigentlich abstrus, da konntest du dir noch was runterladen und musstest dann auf deinem iPhone irgendwie quasi den Track speichern, weil es nicht in der App drin war. Ne? Und das war damals so eine geführte Meditation, also mit irgendwie Visualisierung, mit dem Ziel, irgendwie gar nichts zu denken. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das kriege ich irgendwie nie hin. Ich denke immer irgendwas, also wenn ich meditiere. Und eigentlich ist das ja auch der Prozess des Gedanken-Clearance. Und ich halte das relativ sauber durch. Also so an einem Business-Tag, dass ich mir 10 Minuten mal so rausnehme und ja, eben, ich habe einfach diese Breathe-App auf dem Handy. Die
hast du vielleicht ein bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, okay, das hilft mir wirklich. Gab es da so einen Moment? Weil du sagst auch schon im Vorgespräch, dass du das bis heute relativ regelmäßig praktizierst.
Ja? Siebenmal will ich, aber...
Ja. Irgendwann gab es ja wahrscheinlich den Moment, wo du gemerkt hast, so, wow, okay, das bringt mir Ruhe, Klarheit.
Also, ne, dieser Satz, hey, it's just business. Eben was ja dahinter steckt, ist bei irgendwelchen Problemen, und Probleme gibt es immer im Business, sich das nicht so persönlich anzunehmen, sich nicht so dadurch aufstacheln zu lassen. Ne? Das ist ja irgendwie ein guter Satz, aber dann merkst du so, okay, ich sag mir gerade, das mantramäßig ist just business, don't take it personal, und du kannst es trotzdem irgendwie nicht fernhalten. So, du nimmst es doch Personal. Und da war dann irgendwie eher dann durch Zufall, ja, was mache ich jetzt mal? Okay, ich meditiere mal und nach einer Viertelstunde Meditation, wow, jetzt funktioniert es irgendwie. Ne? Also plötzlich macht der Satz Sinn und ich spüre es auch. Mhm. Ich sage ihn nicht nur, sondern ich spüre es auch. Ne? Aber ja, es war ein bumpy ride. Also ne, zum Anfang mal probiert, dann hat es irgendwie nicht, also gerade dieses Geführte hat dann irgendwie, war für mich nicht das Richtige. Ich brauche nur ein bisschen ein monotones Regengeräusch und ein Gong und das reicht mir eigentlich schon. Ne? Und ehe ich dann die App gefunden hatte, die dieses Geräusch macht, ist auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen.
Okay. Meditation. Was war noch etwas, was dir sehr geholfen hat zum Thema? Oder wie verstehst du eigentlich Produktivität? Was ist Produktivität für dich?
Gute Frage. Also 80-20-Regel, wenn du die, also wahrscheinlich das Wichtigste aus dem Studium ist die 80-20 Pareto-Prinzip, dir wirklich die Frage zu stellen, von welche der 20% der Aktivitäten tust du, haben den am heutigen Tage, also eigentlich jeden Tag, haben den größten Impact aufs Business im Sinne von Topline oder Kostenreduktion oder naja, mehr ist es eigentlich nicht. Ist immer, genau. Weil ja ganz viel Zeit für Schrumpfs drauf geht. Also Schrumpfs, der dem Kopf so klattert. So. Und das ist deshalb ist eins der ersten Dinge, die ich mir tue, ist, what's the number one thing I wanna do today? Ne? So das wirklich fragen. Und dann auch anstelle von auf der To-Do-Liste 15 oder 20 Dinge einfach gelistet stehen zu haben, wie so eine Liste, wo ich dann die Number One rüberziehe und dann gehe ich halt in diesen Folder rein, wo nur eine Priorität steht, nämlich Number One right now. Und was ist der Vorteil? Du guckst halt, also wenn du auf deine Liste guckst mit 15 Dingen, springt dein Auge über alle und Themen, die du hast und das Gehirn fängt an, darüber nachzudenken und du verzettelst dich. Dagegen, wenn du genau weißt, das ist die Nummer eins und ich höre jetzt nicht auf, bis dieses Thema abgehakt werden kann. Ne? Also ich benutze To-Do, ist jetzt auch keine besonders innovative App, aber mir hilft das eben, okay, ich gucke jetzt nur auf das eine Thema and that's it.
Also du ziehst das quasi wirklich in einen separaten Ordner mit, genau. Das ist mein Fokus-Thema rein. Ich kann das nachvollziehen, ich nutze beispielsweise manchmal auch Apple Notes, um meine Gedanken runterzuschreiben und um auch dort, wenn ich an einem Thema entsprechend arbeite, alles entsprechend zu isolieren und nur an diesem Gedanken jetzt entsprechend zu arbeiten. Mhm. Ja. Und das, genau, weil du wirst immer wieder abgelenkt. Mhm. Und da einen Platz zu haben, wo du keine Notification hast. Das liebe ich auch an dem iPad hier. Ja. Weil im Mac, du musst immer 3-4 Mal klicken. Hier kannst du wirklich sozusagen iOS ist so aufgebaut, dass du wirklich auf einem Screen dann alles entsprechend hast und dann sagen kannst, okay, ich bin jetzt in dem Mode.
Genau. Ja? Und das ist eigentlich das Schwierigste und undivided attention ist eigentlich die scarcest resource heutzutage. Und dieses ewige Slack-Nachricht, WhatsApp-Nachricht.
Cut the noise.
Genau, also es ist wirklich schwierig. Also ich bin auch radikaler geworden im Abstellen von Benachrichtigungen, weil also wenn es ein Notfall ist, dann musst du entweder 112 anrufen oder es hat Zeit. Mhm. Also ja.
Ich fand es noch ganz interessant, was du gesagt hast. Genau, es geht halt um das eine Thema zu lösen und es geht halt darum, die Themen zu lösen, die 20%, die am wichtigsten sind, laut 80-20-Regel. Steve Jobs meinte einmal, Focus means saying no. Ich versuche mich auch daran zu erinnern. Und letzten Endes ist es ja das. Du hast gerade auf deiner unternehmerischen Reise, wenn du in der frühen Phase ein Unternehmen aufbaust, 1 Million Themen. Und du musst dich halt auf die fokussieren, die den größten wirklichen Wert generieren. Ja, ja. Aber es ist trotzdem auch so viel Neues um dich herum, weil irgendwo überall quietscht es und schreit es und es läuft nicht so.
Aber wenn du es eben schaffst, am Tag zwischen 10-30% auf dieses High-Impact-Thema zu setzen. Und wenn du das machst, wenn du noch frisch bist, dann wirst du viel erreichen. Ne? Also das ist ja das, warum ich es mag, gern vor den Mitarbeitern im Büro zu sein, weil dann hast du schon 1,5 Stunden irgendwie frisch an irgendwas gearbeitet oder dann wieder abends, wenn alle raus sind und die Nachrichten dann langsam absterben. So. Und das sind die produktiven Zeiten. Aber wenn es abends ist, ist man halt häufig auch müde und ja, Family und was noch so ist. Ne? Gibt es ja auch viele Themen, deshalb lieber morgens direkt mit diesem einen Fokusthema und jetzt nicht anfangen, irgendwelchen Quatsch zu machen, bis man dieses eine Thema abgearbeitet hat. Und das ist eigentlich dann die andere Erkenntnis. Häufig braucht es gar nicht so viel. Du hast ein bisschen Rüstkosten und dann mal eine halbe Stunde Fokus und ein Thema ist gelöst. Aber du kannst das Thema halt nicht lösen, wenn du alle 5 Minuten unterbrochen wirst.
Lass uns mal von diesem kleinen Schwenker zum Thema Produktivität nochmal auf die aktuellen Jahre deiner Reise kommen. Beschluss stand dann, wir ziehen zurück nach Deutschland.
Das ist
wie war's? War es schwer?
Also was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man 8 Jahre lang in den USA unterwegs ist oder in einem anderen Land, ist ja egal wo, leidet natürlich schon ein bisschen das eigene Netzwerk drunter. Ne, du hast halt eben nicht 8 Jahre lang die Chance gehabt, Netzwerk zu bauen. Und das würde ich halt dann, also ne, ich würde jedem empfehlen, unbedingt diesen Schritt zu gehen, wenn man nach dem Studium irgendwie ungebunden ist, loslegen kann, auch ins Ausland zu gehen, andere Erfahrungen zu sammeln und dennoch mit einem starken Fokus auch gucken, wenn du nicht für immer ausgewandert sein willst, schon auch gucken, welche Ties kannst du nach in die alte Heimat behalten, um dir dann den nächsten Schritt
sozusagen
leichter zu ermöglichen. Und da war natürlich dann auch wieder die HL, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, war echt auch gut und wichtig, weil es eben leichter war, da wieder hier deutsche Connections dann aufzubauen.
Gab's, genau, vielleicht umreißt nochmal ganz kurz, es gab dann Applicata und jetzt aktuell DUSA, vielleicht nochmal so 3-4 Worte zu den Themen. Applicata war quasi im Marketing-Tech-Bereich gewesen.
Genau. Also eine Marketing Business Intelligence Solution habe ich gegründet mit Sebastian Rieschel, der unter anderem auch Gründer von Smava ist, auch ein HLer.
Okay, so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis, genau. Ist ein kleines, profitables Business auch. Ich habe das 4 Jahre vor allen Dingen mit dem Vertriebsfokus geführt. Da in unterschiedliche Großkunden rein verkauft, wie TUI oder Dertour und Fissmann und eben, also ja, so Big Account Sales. Und bin dann über eine andere Startup-Koryphäe hier im Berliner Kosmos, den Oliver Beste, angesprochen worden.
MyToys.
Genau, MyToys-Gründer. Also das ist ja das, was ich meine mit Netzwerk. Ja. Also wenn man dann irgendwie vor Ort ist, öffnen sich Türen und man kann durchgehen. Und so bin ich angesprochen worden. Also mein Businesspartner jetzt ist ja der Nikolaus Nerpasch, der ist ein Architekt, also aus einer ganz anderen Ecke, gar nicht eben so diese Startup-Schmiede wie die HL und die Apps und die WRU ja im Kern sein wollen, sondern eben hat DUSA schon gegründet und ich bin dann 2 Jahre nach der Gründung, wir sind jetzt 9 Jahre alt und ich bin jetzt seit 7 Jahren dabei. Genau, ja. Und mittlerweile ein ganz etabliertes Software-as-a-Service, B2B-Thema natürlich. Also es ist schon, also für Außenstehende sicherlich ein Nischenthema. Also wir kümmern uns um die Sanierung von Wohnungen im Mieterwechselprozess. Also zum Beispiel hier in Berlin ist die DGWO mit über 80.000 Wohneinheiten unser, also hier in Berlin zumindest der größte Kunde, nicht der insgesamt größte. Also immer wenn ein Mieter auszieht und die Wohnung saniert werden muss, dann läuft der komplette Prozess über unsere Software. Also ein sehr spezifisches B2B-Thema.
Okay, und ihr habt diesen ganzen sozusagen Sanierungsprozess digitalisiert.
Genau.
Und über diese Plattform werden dann automatisch die verschiedenen Gewerke quasi koordiniert.
Genau, also erstmal die Leistungen, Produkte und Gewerke ausgewählt. Man sieht sofort, mit welchen Kosten man rechnen muss, kann dann interne Prozesse beim Kunden abdecken, also Freigabe, Rentabilitätsberechnung, lohnt sich überhaupt das Investment in die Wohnung im gegebenen Mietmarkt, bis hin zur digitalen Beauftragung des Handwerkers und dann natürlich Baufortschrittsdokumentation, Abnahme, digitales Abnahmeprotokoll, bis hin zur Bezahlung mit einer, wenn es verbunden ist, ins ERP-System, einer automatisierten Bezahlung. Also der Handwerker hat einen Auftrag fertiggestellt, mit einem Klick erstellt er die Rechnung und die geht ins ERP-System vom Kunden und wird sofort automatisiert bezahlt.
Okay.
Also auch das ganz wichtig für die Handwerkerseite, fürs Cashflow-Management. Okay.
Du hast schon am Anfang einmal erwähnt gehabt, wie wichtig es war, dass du ja im richtigen Umfeld in der HAL am Anfang gewesen bist, um auch ja die Impulse fürs Unternehmertum gesetzt dass auch die entsprechenden Impulse fürs Unternehmertum gesetzt werden. Und wie wichtig es jetzt auch ist, nach der Entscheidung nach Deutschland wiederzugehen, ja, da Anknüpfungspunkte zu haben. Wer waren in dieser Zeit jetzt, wo du jetzt auch zurück nach Deutschland gekommen bist, die Personen oder die Wegbegleiter, die dich auch am meisten geprägt haben, von denen du vielleicht auch in der Zeit noch mal einiges mitgenommen hast für Applikata, für ja, den Aufbau und auch die Achterbahnfahrt Medusa?
Also im Kern waren es eigentlich, also in den USA, der Kendall Schoenrock, mein Businesspartner bei Larger Than Life Prints, dann der Sebastian Rieschel, mit dem ich auch 4,5 Jahre im Applikata gemacht habe, und jetzt ganz klar der Nicolas Nerpasch. Und das Interessante ist ja, deshalb sage ich, choose your business partners wisely. Es ist sehr wichtig, dass man von den Werten her wirklich miteinander harmoniert, dass man auch, wenn beide Seiten sollten ja unterschiedliche komplementäre Skills mitbringen, also ne, Gründer, Geschäftsführer, aber dieses blinde Vertrauen, Rücken an Rücken durch die Ups und Downs des Business durchgehen zu können, ne, das war eigentlich das, was alle diese drei Stationen ganz klar ausgezeichnet hat. Ne? Also mit, auch wenn es jeweils andere Geschäftspartner waren oder sind, dieses Selbstverständnis, I got your back. Ne? Das war eigentlich das, was am prägendsten ist, weil da so ein Grundvertrauen gegeben ist, die, ich glaube, ursächlich wichtig ist für einen Business-Erfolg. Und wenn du über die Statistiken schaust, warum Unternehmen scheitern, dann ist ja irgendwie das Erste ist immer Streit in den
dysfunktionale Teams.
Genau, das ist ja immer der. Also ab, ne, und Markt und Timing sind alles wichtige Faktoren, aber das ist das Allererste.
Und wie konntest du dir sicher sein, jetzt bei Kendall oder jetzt auch bei Dusa mit Niklas, dass eure Werte dieselben sind? Beziehungsweise, dass ihr dieselben Werte teilt? Gibt es einen Wert oder eine ja, Perspektive, Ansicht, wie ihr Business machen möchtet, die ihr von Anfang an geteilt habt und wo du gemerkt hast, okay, das entsprechend funktioniert, das entspricht sozusagen meiner Anschauung? Gibt es da was Konkretes, was du auch in der Kennenlernphase ja, relativ schnell verstanden hast, okay, das passt, weil das passt?
Also ich glaube, du stellst eine Frage nach was Expliziten, und ich glaube aber, dass es eher ganz viel auf einer Gefühlsebene stattfindet. Ich meine, warum verliebst du dich in deine Partnerin? So, also ja, ganz klare Faktoren, hübsch, intelligent, hat Drive irgendwie, kannst du alles aufzählen. Aber im Endeffekt ist ein Gefühl. Ne? So, und das hängt ja auch, also wenn du dich mal mit dem Gehirn, Aufbau des Gehirns beschäftigst, damit zusammen, das limbische System hat ja irgendwie eine Prozessorgeschwindigkeit von 11 Millionen Bits, ne? Und die Cortex, das rationale Gehirn, hat irgendwie nur 50 Bits. Also das ist so die Ratio. 11 Millionen versus 50. Und ich glaube, da gibt es gar nicht so die Antwort, sondern in der Kennenlernphase, das ist ja eine Art Dating, ne? Wenn man einen neuen Businesspartner irgendwie kennenlernt, dann versuchst du irgendwie abzuklopfen, was es abzuklopfen gibt, im Sinne von familiären Background, wie hast du dich in solchen Situationen entschieden? Man geht in erste Termine zusammen, ne, beobachtet sich, beschnuppert sich, lernt sich kennen eben. Und dann gibt es halt eine Entscheidung, wo du sagen musst, auf Basis dieser Informationen, die ich habe, ja, wir wollen zusammengehen oder wir wollen nicht zusammengehen, aber bin ich mir da sicher? Ich war mir nie sicher. Man kann sich nicht sicher sein, so, ne? Sondern man kann dann nur dafür kämpfen, dass es hinkommt.
Was steht auf deiner Checkliste? Also wenn du in so ein erstes Date reingehst oder genau sagst, okay, wir haben uns zwei Dates vor uns. Ja. steht auf der Checkliste?
Also intelligent und smart, weil das ist nicht dasselbe. Also ich kenne Menschen, die sind nicht besonders intelligent, aber sehr smart. Und die Kombo aus beiden ist absolut, also ist ein großer Prädiktor für Erfolg. das Zweite ist einfach menschlich korrekt sein. Ne? Also so, wenn ich zum Beispiel, du hast auch gefragt, so prägende Persönlichkeiten, also der Dirk Graber, Gründer von Mr. Spex, gerade als ich hierher gekommen bin, war das eben, also das ist einer der, also wahrscheinlich der korrekteste, akkurateste Mensch, den ich so kenne. Also eben intelligent, aber ganz, ganz sauber im Umgang, ganz menschlich im Umgang. Ne? Und das spürst du ja schnell. Ist das gegeben oder ist es nicht gegeben? Und dann einfach mal so ein bisschen auch mit Background-Check machen, mal so ein paar Referenz-Calls machen und die Frage stellen. Unter Stress, wie
verhält er sich?
Wie verhält er sich denn? Wie ist er denn? Ne? In den USA ist natürlich ganz groß das Thema Personality-Tests. Da gibt es ja, was weiß ich, Myers-Briggs und wie sie alle heißen. Wir hatten hier vor Jahren damals so ein, weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber da gab es so einen Kreis mit so vier Farben, irgendwie eine Rot für zielorientiert, ein Blau für strukturiert. Was war da noch? Gelb irgendwie so socially interested und dann irgendwie grün für supportive. So einen Test mal machen ist ganz interessant. Ich glaube, dass die Amis das ein bisschen überschätzen, wie gut diese Tests da irgendwie wie predikten. Im Endeffekt kann man sich riechen, stimmt die Chemie oder nicht, in den Dates. Und dann ist ein, ich meine, es ist ja auch mit jeder Einstellung so, es gibt eine Probezeit. Genau. Ne, du schaust dir das an. Also.
Ich glaube, so Tests können Anhaltspunkt sein für vielleicht nochmal eine bessere Diskussion oder vielleicht auch nochmal, um über gewisse Themen nochmal zu sprechen. Aber genau, sie werden dir nicht helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Also die Ampel steht halt nie auf voll grün oder nie auf, oder doch, also wenn sie voll rot steht, dann sicherlich. Was ich noch sagen kann, ich habe früher es wesentlich rationaler versucht, solche Entscheidungen zu treffen, und kann mich an mehrere Augenblicke, wo da waren es Hiring-Entscheidungen allerdings, in verschiedenen Businesses erinnern, wo ne, der Resume war great, die Person ist toll am Telefon, man ne, interviewt, alles klar. Und dann ist eigentlich schon der Deal schon dann Deal und man sagt so, ja, komm, wir treffen uns jetzt nur noch einmal in Person, weil wir wollen uns nochmal in Person sehen, aber also the deal is done. So, ne? Und würde ich jetzt heute nie wieder so machen. So, ich sage mir, jetzt treffen wir uns in Person und dann entscheiden wir, ob der Deal done ist. So, aber mit so einer, hey, mit so einer Vorentscheidung so, der Deal ist dann, du bist geheiert, kommst du rein und dann kommt die Person um die Ecke und ist aber, also ich weiß das, ich hab da mehrere ganz konkrete
gab es da?
Namen, die ich nennen könnte, weil ich jetzt nicht tun werde, wo in meinem Bauchgefühl dann so war, so wow, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist off, ne, so. Und da höre ich jetzt, also das mittlerweile in jedem Interview, clear your mind, bevor ich in den Raum gehe, bevor ich in das Meeting mit der Person gehe, die es jetzt irgendwie zu bewerten in dem Sinne geht, ist das ein Match oder nicht, will ich wirklich mein, ja, reinfühlen, ich will ein sauberes Mind haben und ein sauberes Bauchgefühl, um dann sofort spüren zu können, passt das oder passt das nicht. Ja? Und wenn mein Bauch sagt, hier ist irgendwas schief, also hat mich noch nie betrogen, wenn der Bauch gesagt hat, hier ist irgendwas schief, dann bin ich noch nicht positiv überrascht worden hinten raus, wo dann gesagt hat, nee, das hat funktioniert. Ganz im Gegenteil, war immer irgendwie Trouble, dann die Trennung davor zu nehmen.
Okay, also die Signale des limbischen Systems
there you go.
Hören und auch mittlerweile vertrauen.
Genau, und das habe ich aber früher, also ne, jetzt nach dem Studium, hätte ich wesentlich stärker ignoriert und eben ganz auf diese harten Fakten geguckt hier. Was hat er für Referenzen und ne, immer darauf gesetzt und dann aber also in drei konkreten Fällen sehr, sehr stark dann daneben gegriffen.
Also es muss quasi ausbalanciert sein. Also wenn du jemanden hast mit einem Top-CV, der auch einen guten Eindruck macht, aber da sagt was im Bauch nein, dann sagst du, okay, gut, dann machen wir jetzt lieber weiter hier im Prozess. Genau. Ja.
Also wenn das Bauchgefühl sagt, nein, dann ist dann die Entscheidung, ist, wir machen nicht weiter
dann, im Prozess. Genau, wir machen weiter in dem Prozess, sozusagen neue Kandidaten zu suchen. Genau, so, ja. okay. Lass uns jetzt nochmal einen Sprung zum sozusagen eigentlich wichtigsten Thema des Lebens machen. Ja, Glückseligkeit, würde ich sagen.
Glückseligkeit.
Glückseligkeit, ach Gott. Herr Pinas, das war ja eine Reise und auch ich meine, wir kennen uns 10 Jahre und ich weiß auch, das hat sich natürlich jetzt alles, Applicata, ein gutes Unternehmen mit DUSA, es läuft, aber es war auch nicht immer einfach. Und wie gehst du mit Misserfolgen und Rückschlägen um, ja, um auch deine Glückseligkeit zu bewahren? Weil die gibt's immer wieder sozusagen während der Achterbahnfahrt.
It's just business. Also was steckt hinter diesem Satz? Dahinter steckt ja so ein bisschen der Drive, Abstand zu gewinnen. Ne? Also es ist nicht ganz so nah an sich ranzulassen. Also das ist das, was ich glaube am stärksten, also auch im Business bei mir, bei den Leuten, ne, Mitarbeitern oder bei Businesspartnern mit auf einzahle und sage, so, okay, sag mal, wo das Problem ist, wieso bist du so aufgeregt, atme mal tief durch, so, müssen wir das jetzt lösen oder können wir da morgen früh auch nochmal frisch drauf schauen oder in der Woche, ne? Also auch dieses Management bei Aussitzen, so von Helmut Kohl übernommen, kann manchmal ganz gut sein. Ne?
Also Klarheit schaffen.
Ja, Klarheit schaffen, aber eben auch manche Probleme sind eben 3 Tage später bei weitem nicht mehr so scharf, wie sie im ersten Augenblick auf den Tisch gekommen sind vielleicht. Ich glaube, das ist das mit den Misserfolgen. Und ansonsten ist natürlich, also was mir Entrepreneurship gelehrt hat, takes twice as long as you think and it costs twice more than you think. Ja, also es dauert immer länger und es ist immer teurer, irgendwie ein Unternehmen zu bauen. Mit der Herangehensweise hilft das eben auch, was ist ein Erfolg, Misserfolg? Also wenn du sagst, okay, wir gründen jetzt das Unternehmen und in einem Jahr machen wir 1 Milliarde Umsatz. So. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir nicht erfolgreich. Dann hast du dich vielleicht getäuscht und jetzt wirst du enttäuscht. Ne? Also Deutsch ist ja so eine tolle Sprache, wenn man da mal drüber nachdenkt. Also auch da sich mal ein bisschen einzunorden, was ist eigentlich so? Haben wir uns beweihräuchert, ne? Und sind deshalb irgendwie jetzt mit dem Wachstum, was wir erzielt haben, irgendwie unzufrieden, weil wir einfach gigantischere Pläne vorher gehabt hatten, der Weltherrschaft. Ne? So, das ist das eine. Und das andere ist dann auch, also wenn du mehrere Bälle hast, ne, dann ist halt das Business nur ein Ball und du kommst nach Hause und die Frau erzählt dir von ihren Themen und von der Familie und die Kinder erzählen dir von ihren Themen in der Schule und plötzlich merkst du so, ja, was gerade noch einen ganzen Tag im Business so wow, als das Megathema mich emotional aufgewühlt hat, es kommt und es geht und die anderen brauchen mich und die brauchen auch meine Aufmerksamkeit und es gibt Wichtigeres, als sich alles unter die Haut fahren zu lassen.
It's just business. Das haben wir schon ein paar Mal heute in dem Gespräch gesagt und du hast auch diese schöne Metapher von den Gummibällen und den Glaskugeln beschrieben. Und ich habe das Gefühl, es geht immer wieder darauf zurück, dass du irgendwann erkannt hast, als da deine Ehefrau gekommen ist, die Kinder, dass es halt noch andere Dimensionen gibt, die wichtig sind. Trotzdem ist es, ja, Leben als Unternehmer, als Geschäftsführer, ja, doch eher ein Leistungssport. Ja. Und du hast 2 Kinder. Wie schafft ihr das zu managen, dass du, ja, dass der Part der Familie auch glücklich bleibt, der dir so wichtig ist? Wie hast du das mit deiner Ehefrau hinbekommen?
Na gut, also klar muss ich erstmal Katja einen großen Dank aussprechen dafür, dass er natürlich in ihrer Karriere zurückgetreten ist und weniger Stunden auch pro Woche arbeitet, einfach um mehr für die Familie da sein zu können. Also klar, für die Kinder, also noch in der Kita waren, zeitig holen, jetzt Hausaufgaben und was da immer alles ansteht und Nachmittagsprogramm mit orchestrieren, das würde natürlich nicht funktionieren, wenn sie Vollzeit arbeitet. Also ich kenne natürlich so ein paar Beispiele hier aus der Startup-Szene, wo beide irgendwie Koryphäen und bekannt sind und dann laufen da dann drei weiß gar nicht, was der richtige Begriff ist, also Personen mit, Ladies mit, die Au-pairs oder was auch immer, die das orchestrieren, das wäre dann vielleicht der andere Weg. Das ist nicht unserer. Und ich fand es ganz interessant, was du vorhin sagtest, da mit Steve Jobs auch irgendwie Nein sagen zu können. Du hattest es letzte Woche, wo ich das Wochenende jetzt auch in Vorbereitung auf unseren heutigen Termin trotzdem frei geblockt habe und gesagt habe, nee, mach jetzt nicht. Das ist sorry. Und wenn es jetzt ein normales Wochenende gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Zeit noch gefunden, aber das war jetzt irgendwie durchgetaktet von A bis Z und Family und Geburtstag und was so ist. Und auch Freunde, also wir reden immer nur über Family und ich glaube, dieser Freundschaftskomponent ist auch nicht zu unterschätzen, also wie wichtig Freunde sind, um da auch eingenordet zu werden. Vielleicht in dem Kontext auch interessant, also ich fahre gerne Motorrad, ne, und also was ich wirklich, also das Schöne ist es, wenn man irgendwie neue Orte entdeckt und das wirklich das Ziel ist, es fahren. Also das Ziel ist nicht, also klar, ich will ankommen, aber es geht nicht darum, so schnell wie möglich irgendwo anzukommen, sondern irgendwie eigentlich so langsam wie möglich an ein Ziel zu kommen. Und gerade wenn man alleine, ich habe das schon zweimal gemacht, jetzt alleine eine Motorradreise macht, abends im Hotel gibt es immer irgendwie Leute, die auch irgendwie allein unterwegs sind. Und die interessantesten Gespräche und die interessantesten Persönlichkeiten trifft man gerade unter der Woche in irgendwelchen, ne, Österreich, in irgendwelchen Hotels.
Erzähl uns mehr.
Die einfach in einer ganz anderen Lebensrealität auch stecken. Also für, was weiß ich.
Was war eine der Begegnungen? Ja, so
ein Vertriebsmitarbeiter, der in Österreich Druckmaschinen irgendwie verkauft für, was weiß ich, also nicht solche, die wir früher im Einsatz hatten, sondern irgendwie andere Druckmaschinen. So. Irgendwie mit dem, er war alleine, ich war alleine, so, und dann kommst du ins Gespräch und dir wird eine Businesswelt irgendwie geöffnet, die mit unserer Berliner Startup-Glocke, also so überhaupt mit der nicht, überhaupt nicht übereinkommt. Ja? Und man einfach merkt, hey, da gibt es einfach Menschen, die sind auch total glücklich, haben interessante Jobs, kommen rum, sehen tolle Locations. Und nur weil, ne, erst sind sie alle in Berlin und dann müssen sie alle nach wohin? Nach Kapstadt. das ist halt auch sehr speziell. Ne?
Also das ist jetzt ein kleiner Insider, weil ich morgen, nicht morgen, übermorgen, aber es fühlt sich morgen an, nach Kapstadt fliege.
Genau. Ne, long story short, also ja, weiß ich nicht, mit der Betreiberin von einem Hotel irgendwie in Österreich mal zu sprechen, sind auch Unternehmer, sind jetzt keine Startup-Unternehmer, aber als sie gestartet sind oder, ne, nicht alle Hotels sind Familienunternehmer, also, ganz ähnliche Herausforderungen, ne, was ich einfach...
Was du vielleicht sagen willst, ist dieses alleine auf dem Motorrad unterwegs sein und irgendwo stranden, ja, öffnet vielleicht auch so die Antennen oder einfach auch mal wieder den Geist für, hey, es gibt mehr als diese Startup-Blase und man ist offen, auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und sieht auch einfach mal, hey, es gibt andere Realitäten noch und betrachtet vielleicht seine eigene Realität und ihren eigenen Druck, den man dauernd im Business hat, ja, ja, auch noch mal
und aus anderen. Die einfach nicht wissen, was ein Shareholders Agreement ist und was ist eigentlich ein VC und keine Ahnung, also wo man einfach, ne, wenn man sich nur in diesem Umfeld bewegt, scheint das so normal zu sein und das muss ja die ganze Welt so sein und dann kommt man mal ein bisschen raus und merkt einfach, es gibt so viele Realitäten da draußen.
Meinst du auch damit, gerade wir hatten ja auch in den letzten wir kommen zurück zur Normalität, aber wir hatten natürlich 2022 einfach eine komplette Craziness, ja, von Finanzierungsrunden, von Hypergrowths, von verrückten Bewertungen, ja, ich weiß ja, dass du mit Dusa, ihr seid quasi solide, nachhaltig gewachsen. Ihr seid auch finanziert, aber nie dieser Hypergrowth. Ja? Und natürlich gab es auch Zeiten, wo man gedacht hat, ah, jetzt ist der schon hier wieder eine Milliarde. Mit dem habe ich doch hier vor einem Jahr noch ein Bierchen getrunken. Ja, ja, warum sind wir da noch nicht? Dass man sowas auch dadurch einfach mal entspannter sieht. Und wenn man halt hier in dieser Blase ist, hat man vielleicht sich immer diesen Druck gemacht von diesem Wettlauf.
Also ganz klar, guckst auch, also, ne, das Gras ist immer grüner bei den anderen. Und ich meine, jeder macht PR und alle schreiben so auf LinkedIn, wie toll es irgendwie ist. Und wenn du immer nur auf die Hochpunkte der anderen schaust, wirst du natürlich depressiv, weil du denkst, hey, ich bin hier vergleichsweise gerade im Tal. Sollte man nicht tun. Und let's just wait. Ne? Also, weil es gibt genügend Beispiele, wo du so denkst, so, also will ja keiner. Aber also auch in der PropTech-Szene Unternehmen, die mit 50 Millionen gefundet worden waren, wo du denkst, wow, die haben ja offensichtlich die Weisheit mit Löffeln gefressen, mhm, wissen, wie es geht. Und dann kriegst du plötzlich so diese schnöde Mitteilung, ja, die Insolvenz angemeldet, so, wo du so denkst, so, wow, vor anderthalb Jahren war ich noch mega neidisch auf euch, weil es scheinbar so, so toll gelaufen ist. Aber du weißt auch, wenn du irgendwelche crazy Runden reinholst, 50 Millionen, dann geht dein Burn halt auch hoch und dann burnst du halt plötzlich 2 Millionen im Monat und dann halten die 50 Millionen auch nicht so lange. Ne? Und da ist es halt schon, also es ist, ich glaube, wichtig, ich habe das mal von SAP gehört, so der Dietmar Hopp, einer der Gründer, war so ein ganz solider Businessman. Und der Hasso Plattner war so ein crazy Businessman. Und der Hasso Plattner hätte die Firma in 40 Jahren mindestens 5-mal in die Insolvenz getrieben. Und der Dietmar Hopp hätte irgendwie die Firma auf 200 Leute skaliert und das wäre es gewesen. Aber beide in der Kombo haben einen Weltkonzern geschaffen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du eben genannt hast. Auch zum Thema, ja, funktionale Teams, die Großartiges erbringen können. Es braucht immer eine Mischung von einem Visionary, von einem Hacker, der auch schaut, wie man die Sachen irgendwie zusammenbringt, und dem Hustler, der halt das Geld reinbringt und auch sagt, so Leute, wir müssen hier Geld verdienen. Ja? Und neben den komplementären Skills, ja, ist es auch super wichtig, dass man in diesen drei Dimensionen komplementär ist, mhm, ja, damit was Großes entstehen kann. Mhm. Aber wie du auch schon erwähnt hast, ist jeder sozusagen alleine wird das Unternehmen entweder klein halten oder komplett gegen die Wand fahren. Ja. Und das ist auch eine interessante Mischung, die ich immer wieder beobachtet habe. Das ist eigentlich, genau, es braucht diesen Visionary, aber es braucht halt auch diesen Hacker, der das Produkt baut, ja, der Produktchef, der überlegt, okay, wie kriegen wir das auf die Strecke? Aber dann auch derjenige, der im Sales an der Front ist und sagt, Leute, egal was wir machen, wir müssen auch erstmal das Geld reinbringen. Ja. Ja, und dann wird's was. 22.48 Uhr in Deutschland. Ja. Wir werden langsam, würde ich sagen, lässt doch die Konzentration nach. Nachdem hier wir ein bisschen länger gebraucht haben, um das Setup hier zu richten. lass uns nochmal, also zwei Fragen noch und dann geht's in die Hire. Die ist auch wichtig für die Produktivität. Erste Frage, Thema Bücher. Was waren so die Bücher, die dich am meisten inspiriert haben und den bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei dir in deiner Denkweise?
Also ich habe ja Französisch im Abi gemacht, war sehr, also habe ein bisschen Sprachtalent und war da auch sehr gut unterwegs. Jetzt ist es über die Jahre ein bisschen verloren gegangen, das Französisch, weil ich es nicht mehr brauche. Habe aber da zum Abi Arc de Triomphe gelesen von Erich Maria Remarque. Eine der schönsten Liebesgeschichten.
Okay, Carsten, kann man, eine ganz andere Seite jetzt. Ich habe gedacht.
Also auch philosophisch so. Ja. Glaube ich, würde manchem helfen, da so ein bisschen Orientierung zu bekommen, mhm, zwischen den vielen Beziehungen. Mhm. Wenn man da so.
Aber um was geht's? Also so in a nutshell, was hast du für dich dort mitgenommen aus dem Buch?
Also ich fand es damals eigentlich in diesen, also so gerade wenn man mit 17, 18 gefühlt alle drei Wochen neu frisch verliebt ist und dann wieder mit gebrochenem Herzen dasteht, war das einfach ein sehr sobering, würde man im Englischen sagen. Einfach so ein bisschen eben Perspektive, ja, auf auch dieser
auf die
Herzschmerz,
Liebe und den Herzschmerz,
genau, wird vorbeigehen. Und aber auch meine Liebe zu Paris ist wirklich in dem Buch entstanden. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber ich habe ja mal für Disney, also nach dem Bund vor dem Studium, habe ich für Disney in Paris gearbeitet. Ah. Und ja, war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Also okay. Paris, Sommer 2000. Und das dann quasi so ein bisschen, also was heißt, man kann nie was nacherleben, aber so diesen savoir vivre, so diesen Vibe, den französischen.
Okay, okay, also der französische Vibe und mit Herzschmerz besser umgehen. Was?
Also ja, ist eher fast schon liebesphilosophisch. Also
okay.
Ich mal gelesen haben.
Okay. Ich glaube, die Neugier ist da. Du wirst nicht ganz so viel verraten. Ich glaube, jeder muss selbst die Erfahrung machen.
Gut, ich habe es auch lange nicht gelesen. aber ich weiß schon, also ich habe da ein Buch mit vielen Stellen, die angestrichen sind.
Okay. Und gibt es noch eins, was?
Also gut, ich habe schon früher sowohl den Film als eben dann auch das Buch Das Boot geliebt. Auf der einen Seite ist es so, ich meine, das sind junge, ne, deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg im Boot, also ein bisschen eine Coming-of-Age-Story, eigentlich aus einer männlichen Perspektive so. Also sollte man, ja, kommt, ich glaube, auch im Film ganz gut rüber, wie eine Dynamik, eine Männerdynamik so sein kann, wenn 50 Männer, junge Männer auf engstem Raum zusammengequetscht sind. Hat eins. Und zweitens steckt da, ich glaube, auch viel mehr Unternehmensführung drin, als man das so glauben will. Also ich meine, so ein sich aufeinander verlassen müssen, alle, ne, greifen ineinander.
Vertrauen.
Genau. Und dann gibt es irgendwie eine Hierarchie, die irgendwie ganz starr vorgegeben ist auf der einen Seite. Also Militär ist ja so das Gegenteil von Startup, also ganz hierarchisch, militärisch. Und auf der anderen Seite, wenn es ums Überleben geht, scheiß auf Hierarchie, sondern wer kann das Problem lösen? Ne? Wer kriegt das Wasser aus dem Boot raus? Wer, keine Ahnung, kann den Diesel reparieren? Ne? Also ich weiß nicht, ob du den Film geschaut hast, aber...
Ja, ist schon ehrlich gesagt länger her, genau. Aber auf jeden Fall ein Film, der mich auch damals mitgenommen hat, also weil er halt so intensiv ist, also auch von den Dynamiken zwischen...
Genau, unterschiedlichsten Charakteren, und ich meine, ich weiß nicht, so mit 17, wenn du dir überlegst, okay, jetzt noch Abi machen und jetzt ziehen sie dich und dann stecken sie dich in das Ding und jetzt musst du da irgendwelchen Scheiß machen. War auf jeden Fall sehr... sehr prägend.
Okay, irgendwie. Okay. Ich hätte gedacht, jetzt kommt irgendwie einer der Unternehmensbestseller. Ich glaube, ein paar haben wir hier auch. Sowas wie The Hard Things About Hard Things.
Also mal ganz ehrlich, wie viele von diesen Dingern hast du gelesen? Wirklich?
Von denen?
Und welche sind wirklich gut? Also ich habe absolut aufgehört, Businessbücher zu lesen, weil ich, wenn ich dann abends, also da lese ich lieber einen Roman, weil ich habe immer das Gefühl, das ist ja so schön und stringent artikuliert und ich mache ja irgendwie alles falsch. Das kommt ja dann so.
Ich glaube, man muss sich die Illusion, also den Druck, also hey, ich habe die wenigsten ganz gelesen.
Ja.
Ich habe die meisten angefangen zu lesen, aber ich habe es mittlerweile auch akzeptiert für mich.
Also
ich lerne mehr im Gespräch, ja, und durch Artikel, durch Impulse. Aber für mich ist es wirklich schwierig, Bücher komplett zu lesen. Ich lese überall mal rein und ich werde öfter von meiner Freundin ausgelacht. Oder sie fragt mich abends, okay, das 20. Buch hast du jetzt angefangen?
Also ich sag dir, was ich gemacht habe, ich bin irgendwie auf YouTube über so jemanden gestolpert, der so 8 Minuten Summaries von Business Books macht und dann einen One-Pager-Summary dir zum Download kostenlos bereitstellt. Da kriege ich so einmal die Woche, kriege ich irgendwie so ein Ding zu, schaue mir das Video an und ich habe den Anspruch nur noch, wenn ich aus jedem ein Ding mitnehme.
Eine Idee, ein Gedanken.
Dann good enough.
Ich glaube, es ist auch eher, wenn du die Bücher liest, dann musst du wirklich gerade in einem konkreten Problem sein, um sie wirklich zu Ende zu lesen, was zu diesem Buch wirklich jetzt passt oder zu diesem Chapter in dem Buch, ja, dann funktioniert es gut. Ansonsten ist es halt auch, das Gehirn priorisiert ja auch. Du hast so viel zu tun. Also es nimmt das mit, was für dich jetzt relevant ist, aber das andere wird vielleicht irgendwo da hinten gespeichert. Vielleicht kannst du es nochmal abrufen, aber wird erstmal depriorisiert.
Und also da sind wir wieder bei Romanen lesen, egal was es ist, ne? Manche sind ja eher so zukunftsorientiert. Ich lese gerne geschichtliche Romane, also ist ja auch Antitriumph in dem Sinne, spielt 1938, 39. Es ist einfach, du tauchst in eine andere Welt ein und bist, da sind wir wieder bei diesem, ne, it's just business, und separier dich mal davon. Also es ist so befreiend, ein Kapitel zu lesen am Abend und du musst gar nichts rausnehmen, außer es ist quasi eine Meditation, weil du in eine andere Welt eingetaucht bist, aber eben auch keinen Film schauen, was dich schon wieder visuell überreizt, sondern, ne, also das kannst du ja lesen hier, wie die Gehirn oder gibt es Studien dazu, wie dann die Gehirnwellen irgendwie langsamer werden und du besser schlafen kannst, wenn du abends nochmal ein Kapitel in einem Roman gelesen hast und nicht in einem Businessbuch. Also
Da sind wir wieder bei der Produktivität
und Abschalten. Nimm die scheiß Businessbücher weg vom Nachttisch.
Ja. Alright, damit wir auch langsam abschalten können und auf den auf genügend Schlaf kommen, jetzt zu meiner letzten Frage. Was bedeutet In Good Company für dich? In Good Company sein?
Also in der Firma bedeutet es für mich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die alle menschlich korrekt sind, wo man mit Freude jeden Tag zusammenarbeitet und nie dieses Gefühl von irgendwie Ekel oder eben einem Angriff auf die eigenen Werte hat. Das ist das Erste. Und jetzt in einem freundschaftlichen Setting in Good Company finde ich respektvolle, intellektuell anregende Gespräche, einen Austausch und vor allen Dingen auch die bei unterschiedlichen Perspektiven einfach mal zuhören können. Ich glaube, das ist insgesamt auch gesellschaftlich gerade so ein Thema, dass man so total überzeugt ist, meine Meinung ist richtig und jetzt muss ich alle anbrüllen und sie überzeugen, dass das die einzige Wahrheit ist. Und das Leben ist viel zu vielfältig und es gibt so viele Perspektiven. Da ist es einfach wichtig, dass man mit Respekt und Offenheit einhergeht. Ne? Da schlage ich den Bogen zum Motorradfahren nochmal. Ich finde es aber spannend, so Lebensrealitäten von anderen Menschen zu sehen und zu hören, die so einfach eine ganz andere Perspektive aufs Leben mitbringen. Das ist total bereichernd.
Dann, danke ich dir für dieses sehr, sympathische, anregende, wie hast du es genannt, intellektuell anregend?
Intellektuell anregenden Austausch.
Genau, anregenden
ich
hoffe, Austausch.
Das war's, ich weiß ich nicht.
Ich würde sagen, wir haben alles gegeben für diese erste Folge. Und danke für diese In Good Company.
Thanks for having me. War ein schöner Abend. Danke, Flo.
Danke, Kerstin.